Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen und dazu aufstehen. Und ich lese aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Amen. Platz. Liebe Gemeinde, ich habe den Predigttext, die Predigt heute unter dem Titel gestellt, was uns Pfingsten über Gott lehrt. Aus der Sicht der wahrscheinlich so um die 120 Männer und Frauen war es vielleicht eine Art Déjà-vu-Erlebnis. Zumindest für einige von ihnen. Damals hatten sie auch schon so zusammengesessen. Kurz nachdem ihr Meister gekreuzigt und begraben worden war. Sie hatten sich getroffen, hatten die Türen und Fenster verriegelt, aus Angst vor dem Hohen Rat der Juden, aus Angst vor den Römern, aus Angst davor versagt zu haben. Sie hatten jede Hoffnung verloren. Den, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, war tot. Er war gekreuzigt und begraben worden. Er war wirklich tot. Und mit ihm scheinbar wurden auch ihre Hoffnungen begraben. Und jetzt saßen sie schon wieder da. Wieder vielleicht derselbe Raum. Wahrscheinlich beteten sie. Sie hofften und sie warteten. Etwas weniger als 2 Monate vorher haben sie schon hier mal gesessen. Und doch glaube ich, dass alles anders war in diesem Moment. Ihr Herr war nicht tot, er war auferstanden, er war ihnen mehrere Male begegnet, hatte mit ihnen geredet, mit ihnen gegessen, hatte ihnen Mut gemacht, er hatte sie getröstet und ihnen Hoffnung gemacht. Und dann war er vor ihren Augen aufgefahren in den Himmel. Aber er hatte sie nicht einfach so zurückgelassen, er hatte ihnen eine Verheißung gegeben. Eine Verheißung, die sie schon aus der Zeit vor seiner Kreuzigung eigentlich kannten. Er hat ihnen verheißen, dass er ihnen den Tröster schicken würde. Den Heiligen Geist, der sie trösten, leiten und führen würde. Es war alles anders als noch vor circa 2 Monaten. Wahrscheinlich war auch diesmal ein Stück weit Ungewissheit da. Würde sich die Verheißung erfüllen? Wann würde sie sich erfüllen? Was, wenn Jesus sich geirrt hat? Was, wenn der sogenannte Tröster nicht kommen würde? Sicherlich sind ihnen diese Fragen durch den Kopf gegangen. Zweifel und Glauben kämpften in ihren Herzen gegeneinander. Und doch denke ich, dass es eher der Glaube war, der Glaube an die Verheißung, der in diesem Moment stärker war als die Zweifel. Ja, sie mussten warten. Sie mussten warten, aber es war keine quälende Ungewissheit, keine Verzweiflung. Sie warteten diesmal mit Hoffnung auf das, was geschehen würde. Auch wenn sie noch nicht wussten, wie das aussehen würde. Die Auferstehung Jesu und seine Worte, bevor er in den Himmel gegangen war, hatten ihren Glauben gestärkt und ihnen Hoffnung und Zuversicht gegeben. Ihr Herr, der für sie in den Tod gegangen war, ihr Herr, der für sie auferstanden war, dieser Herr würde sie niemals enttäuschen. Er würde sie nicht allein lassen. Dieser Herr, der sein eigenes Leben geopfert hat, würde sie niemals alleine lassen. Diesmal würden sie sich nicht von der Verzweiflung besiegen lassen. Diesmal nicht. Was passierte eigentlich an Pfingsten? Was geschah dort in diesem Haus, in diesen Momenten der Weltgeschichte? Und was bedeutet Pfingsten eigentlich für uns heute als Kirche Christi? Das sind alles wichtige Fragen und ich glaube, dass wir auch im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte viele Antworten darauf finden. Aber wegen der Natur des Textes, den wir gerade gelesen haben, der sich ja mit dem ersten Teil des Pfingstereignisses beschäftigt, glaube ich, dass wir heute über eine andere Frage nachgehen sollten, und zwar der Frage, was Pfingsten uns über Gott lehrt, über unseren Gott, der sich hier in diesem Ereignis offenbart hat. Unser Text ist nämlich von dem Handeln Gottes geprägt. Vielleicht ist uns das schon aufgefallen, als wir den Text zusammen gelesen haben. Gott ist hier der primär Handelnde, der Aktive. Er ist die Hauptperson in dieser Geschichte. Und deshalb wollen wir jetzt gleich zu unserem ersten Predigtpunkt kommen. Was Pfingsten uns zuerst lehrt, ist, dass Gott treu ist und unter seinem Volk wohnen will. Unser Text beginnt ja mit dem Bericht darüber, dass diese Männer und Frauen, diese wahrscheinlich 120 Personen ungefähr, sich wieder an demselben Ort versammelten. In der Apostelgeschichte finden wir gerade am Anfang, in den ersten drei Kapiteln, immer wieder, in den ersten zwei Kapiteln, dreimal den Hinweis, dass sich die Gemeinde zusammen, dass sie sich getroffen haben, immer am selben Ort. Sie kamen zusammen, wahrscheinlich um zu beten, um sich zu ermutigen. Nachher lesen wir, dass sie gemeinsam das Abendmahl feierten. Also die Einheit der Gläubigen war eines der wichtigsten Merkmale am Anfang direkt. Und jetzt waren sie an diesem besonderen Tag wieder zusammen an einem Ort. Es war eines dieser Feste, bei dem Jerusalem rappelvoll war, wo eine Menge an Juden aus allen Teilen der Welt nach Jerusalem pilgerten. Es war dieses sogenannte Fest der Wochen oder das Fest der Erstlingsfrucht. 50 Tage nach Passa. Deswegen, vielleicht kennen wir das aus dem Englischen, das Wort Pentecost kommt aus dem Griechischen und bedeutet einfach nur 50. Ja, es war 50 Tage nach Passa. Und jetzt warteten sie gemeinsam. Sie warteten darauf, dass die Verheißung ihres Herrn sich erfüllen würde. Welche Verheißung? Die Verheißung, dass der Heilige Geist zu ihnen kommen würde. Herr Jesus hatte immer wieder an mehreren Stellen in ihrem Zusammensein darauf hingewiesen, dass er den Heiligen Geist zu ihnen schicken würde. Der Geist würde sie in alle Wahrheit leiten, sagt er ihnen. Der Geist würde sie an alles erinnern, was er ihnen gesagt hatte. Er würde sie zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Er hatte ihn als Tröster angekündigt. Der Geist würde den Menschen die Augen öffnen für die Wahrheit des Evangeliums, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Der Geist würde sie mit Kraft befähigen und ausrüsten, Jesu Zeugen zu sein. Und der Geist würde Jesu Herrlichkeit offenbaren. Und Lukas, der die Apostelgeschichte ja geschrieben hat, weist am Ende seines Evangeliums auch eben auf diese Verheißung hin. Dort sagt er in Lukas 24, 46 bis 49, sagt Jesus zu ihnen, zu seinen Jüngern, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem, und ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Man kann sich vielleicht jetzt vorstellen, in was für einer Stimmung die Jünger gewesen sein müssen in Jerusalem in diesem Raum. Jesus hat ihnen gesagt, bleibt in der Stadt, bis das passiert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht einer dieser Menschen war, die da warten mussten. Weil ich mich kenne, meine Ungeduld kenne. Aber sie warteten. Sie warteten und warteten. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus kurz auch vor seiner Himmelfahrt: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt warteten sie an diesem Ort, in diesem Raum, auf die Erfüllung. Würde Jesus Wort halten? Und dann plötzlich, der Vers 2 beginnt auch so, und plötzlich ein mächtiges Brausen vom Himmel setzt ein und erfüllt das ganze Haus. So als ob ein gewaltiger Wind aufkommt. Wir müssen hier aufpassen, es sind alles nur Beschreibungen und Bilder. Das sind nur Bilder. Lukas versucht nur darzustellen, wie es ungefähr sich angehört hat. Und dann lesen wir in Vers 3 und 4, und es erschienen ihm zerteilte Zungen wie von Feuer und setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Jesus hatte Wort gehalten. Die Verheißung erfüllte sich. Gott hält sich an sein Wort, er bindet sich an sein Wort. Und er wird niemals eines seiner Worte fallen lassen. Ich weiß nicht, ob wir jemals Pfingsten so gefeiert haben, beziehungsweise so über Pfingsten nachgedacht haben, aber Pfingsten ist ein wunderbarer Beweis dafür, dass Gott sich an seinen Bund hält, den er in seinem Sohn geschlossen hat mit seinem Volk. Er wird sein Volk nicht allein lassen, er ist treu. Dass Gott seinen Geist gibt, zeigt seine Treue. Der Geist ist die Vergewisserung der Treue Gottes, deshalb nennt Paulus ihn auch eine Anzahlung. Eine Anzahlung. Gott lässt sein Volk nicht allein. Er hatte ihnen den Tröster verheißen. Und nun wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft aus der Höhe, wie Jesus es einmal ausgedrückt hat. Hast du Pfingsten jemals so gesehen? Als Zeichen der wunderbaren Treue Gottes dir gegenüber, dem Volk Gottes gegenüber? Und Geschwister, Gottes Treue gegenüber seinem Volk ist nicht eine distanzierte Erfüllung von Versprechungen, so nach dem Motto, okay, jetzt habe ich alles erfüllt, jetzt verschwinde ich wieder, um es salopp auszudrücken. Nein, was an Pfingsten geschah, zeigt, dass Gottes Treue daran deutlich wird, dass Gott unter seinem Volk wohnen will. Er will bei ihnen sein. Gott will aufs Engste verbunden sein mit seinem Volk. Und das geht nur deshalb, weil Christus die Sünden des Volkes getragen hat. Nachdem sein Sohn die Sünde seines Volkes ein für alle Mal beseitigt hat, kann Gott unter seinem Volk wohnen. Nachdem der beste Hohepriester selbst zum Opfer geworden ist, kann das Volk nun endlich die Gemeinschaft mit Gott genießen. Vielleicht ist uns aufgefallen, wie Lukas das Kommen des Geistes hier beschreibt in den Versen 3 bis 4. Er beschreibt in Vers 2, dass das Haus erfüllt wird. Und dann in Vers 4, dass die Menschen erfüllt werden. Nun, wenn wir uns ein bisschen im Alten Testament auskennen, dann werden wir merken, dass das typisches Vokabular aus dem Alten Testament ist. Dort lesen wir immer wieder, dass Gott oder Gottes Herrlichkeit die Stiftshütte und später den Tempel erfüllt. Also Gott ist da, bedeutet das. In der Stiftshütte oder später im Tempel wohnte Gottes Herrlichkeit unter seinem Volk. Von den ersten Seiten der Bibel an geht es darum, dass Gott bei den Menschen wohnen will, die er gemacht hat. Gott wohnt im Garten mit Adam und Eva, er besucht sie am Abend. Er ist mit ihnen. Aber nachdem die Sünde in die Welt gekommen war, mussten Adam und Eva aus der Gegenwart Gottes gehen. Aber das Muster geht weiter. Gott erwählt sich ein Volk und auch hier will er mitten unter ihnen wohnen. Aber wegen der Sünde des Menschen wohnt Gott im Allerheiligsten des Tempels oder auch dann in der Stiftshütte. Und nur der hohe Priester konnte einmal im Jahr in diesen Raum gehen. Nun, in unserem Text lesen wir aber nichts mehr von einem Tempel. Oder vielleicht sollten wir lieber sagen, wir lesen nichts mehr von dem alten Tempel. Hier gibt es einen neuen Tempel. Gott wohnt unter seinem Volk, indem er durch den Geist in ihnen wohnt. Er kommt herab. Er entscheidet sich, mitten unter ihnen zu wohnen. Geschwister, und an dieser Stelle müssen wir lesen das so rüber, wir müssen an dieser Stelle das einmal im Glauben erfassen und in unseren Herzen begreifen, was es bedeutet, dass der Gott, der die Welt erschaffen hat, dass der Gott, der uns am Leben erhält, der Gott, der souverän ist und Könige absetzt und einsetzt, sich entscheidet, bei uns zu wohnen. Pfingsten ist ein Erdbeben. Gott kommt herab, um bei uns zu wohnen. Der heilige Gott entscheidet sich, bei seinem Volk zu sein. Das ist wunderbar, oder? Gott ist bei dir, wenn du sein Kind bist. Gott ist bei dir, weil Christus deine Schuld getragen hat. Und auf eine Sache möchte ich kurz noch eingehen, bevor wir weitergehen. Vielleicht wirkt es für einige von uns etwas hineingelesen in den Text, aber ich gehe die Gefahr jetzt einfach mal ein. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes im Kontext einer Versammlung geschieht. Im Kontext einer Versammlung derjenigen, die Christus glaubten. Wo auf Gottes Verheißungen gehofft wird, wo auf Gottes Wort gehört wird, beginnt Gott in besonderer Weise anzuwirken. Natürlich, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist überall, er ist auf der ganzen Welt, er hat alles unter Kontrolle. Gott kann man nicht räumlich begrenzen. Und trotzdem, Gott entscheidet sich schon im Alten Testament, an einem ganz bestimmten Ort in besonderer Weise zu wohnen. Gott entscheidet sich im Alten Testament unter seinem Volk in besonderer Weise mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit zu wohnen, um ihnen nahe zu sein, um sie zu segnen. Das Wirken des Geistes Gottes vollzieht sich in besonderer Weise im Kontext seines Volkes, des Volkes Gottes. Und das, Geschwister, ist eine Absage an die Vorstellungen eines individualistisch geprägten Christseins, wo es nur um mich geht, um meine Vorstellung von Theologie, um meine Vorstellung vom Pastor, um meine Vorstellung von Predigt, wo ich ganz allein für mich zu Hause mein Christsein lebe, mein Jesus und ich. Für die Christen damals war so eine Vorstellung absolut absurd. Wahrscheinlich, weil sie viel mehr als wir heutzutage geprägt waren von dem Gedanken, dass Gott in einem Bundesverhältnis zu einem Volk steht. Und dieses Bundesverhältnis wird sichtbar dort, wo sich die Kirche sichtbar versammelt. Um zu beten, um Gott zu loben, um auf sein Wort zu hören und gestärkt zu werden durch die Bundeszeichen. Taufe und Abendmahl. Und gerade, Geschwister, gerade während so einer Zusammenkunft derer, die erlöst wurden durch das Blut Jesu Christi, kommt Gott auf sie herab. Kommt Gott zu ihnen. Ich glaube, das ist eine wunderbare Verheißung für die Kirche auch im 21. Jahrhundert. Wir dürfen den Gedanken eines sich versammelnden Gottesvolkes nicht vernachlässigen. Das ist das Erste, was Pfingsten uns lehrt. Kommen wir zum Zweiten. Pfingsten lehrt uns, dass Gott vollkommen frei und souverän ist. In der Geschichte der Kirche war nicht nur umstritten, ob der Sohn vollkommen Gott ist, also ob Jesus vollkommen Gott ist, sondern auch, ob der Heilige Geist in derselben Weise Gott ist wie der Vater und der Sohn. Ich werde uns jetzt mit Einzelheiten verschonen, aber irgendwann in der Geschichte wurde dann festgelegt in einem Bekenntnis, dass der Heilige Geist der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Der Heilige Geist ist vollkommen Gott, wollte man damit sagen. Genauso wie der Vater und der Sohn. So, ich habe gesagt, dass Pfingsten uns zweitens lehrt, dass Gott vollkommen frei und souverän ist. Was meine ich damit? Und ich glaube, dass kaum einer von uns abstreiten wird, dass Gott souverän ist. Wir glauben, dass Gott schafft, was er will, dass niemand seine Wege in Frage stellen kann, dass er Könige absetzt und einsetzt, dass er tötet und lebendig macht, dass er Menschen die geistlichen Augen öffnet und sie erlöst. Und in all dem, was er tut, handelt er vollkommen frei nach seinem Willen. Niemand kann ihm vorschreiben, was zu tun ist und niemals hat Gott je einen Ratgeber gehabt. Er ist absolut souverän, er steht über allem und kann nicht beeinflusst werden. Und das Gleiche gilt für den Heiligen Geist, der in der gleichen Weise Gott ist wie der Vater und der Sohn. Jesus hat einmal in dem berühmten Gespräch zwischen ihm und Nikodemus die Souveränität des Geistes oder die Freiheit des Geistes einmal sehr treffend zusammengefasst mit den Worten: Der Wind weht, wo er will. Er sprach in diesem Zusammenhang von unserer Erlösung. Gott erbarmt sich, wessen er sich erbarmen will. Der Wind weht, wo er will. Er kann nicht ergriffen oder eingefangen werden, bestimmt oder gelenkt werden. Und ich denke, dass unser Text diesen Aspekt, diese Eigenschaft des Heiligen Geistes sehr stark betont, stark hervorhebt. Der Geist kam nicht auf die versammelten Menschen, Männer und Frauen, weil sie irgendeine besondere Methode dazu entwickelt hatten, den Geist wehen zu lassen. Die Männer und Frauen warteten und hofften einfach nur auf die Verheißung. Er kam auf sie herab, weil Gott treu ist gegenüber seinem Volk, weil Jesus es verheißen hatte, dass der Geist kommen würde. Und deshalb waren sie zusammengekommen, um zu warten, um zu beten, um zu hoffen. Woran mache ich im Text fest, dass der Geist Gottes souverän und frei ist? Zum einen daran, dass er plötzlich kommt. In Vers 2 lesen wir, dass er plötzlich kam. Nicht auf ein Handzeichen hin oder ein besonderes Gebet durch Petrus. Er kommt plötzlich. Nicht unerwartet, aber plötzlich. Nach der von Gott bestimmten Zeit. Wie Gott bestimmt, dass es geschehen soll, so geschieht es auch. Und der Geist kommt also plötzlich. Das andere ist folgendes. Vielleicht ist uns aufgefallen, wie in unserem Text der Geist Gottes als die Hauptperson, als der Haupthandelnde dargestellt wird. Ja, es ist der Geist, der plötzlich kommt und sich auf jeden Einzelnen niederlässt. Das ist in Vers 3. Genau. Sich niederlässt auf jeden Einzelnen und sie erfüllt. Es ist der Geist, der ihnen die Fähigkeit gibt, fremde Sprachen zu sprechen. Sie sprechen genau die Sprache, die der Geist ihnen eingab und reden über das, was er ihnen vorgibt. Gerade in den ersten Versen wird deutlich, dass Gott es ist, der als Handelnder im Vordergrund steht. Er handelt vollkommen frei und souverän. Er handelt nach seinem Vorsatz. Es ist Gott, der sagen will, dass er treu ist. Und Geschwister, es sind dann zwei Dinge, die wir hier lernen müssen. Das eine hatte ich schon erwähnt. Wir dürfen niemals vergessen, dass der Heilige Geist vollkommen frei ist. Wir können ihn nicht manipulieren oder kanalisieren. Wir können ihn nicht herabholen oder bestimmen, wann und wie er handeln soll. So eine Vorstellung macht Gott zu einem Instrument. Und das ist blasphemisch. Das ist die eine Sache, aber die zweite Sache, die wir lernen müssen, und vielleicht gilt das eher für uns. Gott ist souverän, Geschwister. Und das bedeutet nicht nur, dass er nicht bestimmt werden kann von uns, sondern es bedeutet auch, dass wir vollkommen abhängig sind von ihm, von seinem Wirken in unserem Leben im 21. Jahrhundert. Und ich weiß, dass wir das irgendwie alle auch glauben. Aber in der Praxis verneinen wir es, weil wir vielleicht irgendwie Angst haben, entschuldigt, dass ich es so sage, dass wir vielleicht Angst haben, zu charismatisch zu sein. Aber darum geht es hier nicht an dieser Stelle. Es geht darum zu erkennen, dass wir vollkommen abhängig sind von Gottes Wirken in uns, so wie es die Menschen in unserem Text auch waren. Er gab ihnen die Fähigkeit, die Sprachen zu sprechen. In Vers 4 lesen wir, dass der Geist ihnen die Fähigkeit gab, in einer fremden Sprache zu sprechen. Und er gab ihnen ein, was sie reden sollten. Ich will es einmal mit einem Beispiel zugespitzt ausdrücken. Die Dreieinigkeit ist nicht Vater, Sohn und meine Fähigkeit, die Schrift zu verstehen. Die Dreieinigkeit ist auch nicht Vater, Sohn und meine Fähigkeit, gute Werke zu vollbringen. Überprüfen wir uns einmal selbst. Kann es sein, dass wir schon so stark als Christen sind, dass wir Gottes Wirken gar nicht mehr brauchen? Gar nicht mehr damit rechnen? Gott ist souverän und sein Volk ist vollkommen abhängig von seinem Wirken. Das lehrt uns Pfingsten. Kommen wir zu unserem dritten Punkt. Pfingsten lehrt uns, dass Gott für Gott ist. Ich hatte schon erwähnt, dass zur Zeit dieses Festes Juden aus allen Teilen der Welt in Jerusalem waren. Nun, normalerweise sprachen die Juden damals Aramäisch, oder wenn sie gebildete Juden waren, dann sprachen sie Griechisch auch noch. Das waren die beiden Sprachen, die man hatte, um sich zu verständigen. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Der Geist gibt den Männern und Frauen die Fähigkeit, all die Muttersprachen oder Heimatsprachen zu sprechen. Die Heimatsprachen von Juden, die aus den verschiedensten Teilen der Welt nach Jerusalem gekommen waren. Und die Menschen bezeugen das auch in Vers 7. Also sie sagen dort, sind das nicht alles Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Muttersprache oder Mundart, in der wir geboren sind, reden? Und dann zählen sie eine Reihe von Gebieten der Welt auf. Von Osten nach Westen. Interessant, oder? Gott lässt nicht einfach Petrus aufstehen und in Griechisch oder Aramäisch predigen, sofort. Nein, der Geist Gottes gibt ihnen die Fähigkeit, Sprachen zu sprechen, die sie noch nie gelernt haben. Warum macht Gott das? Wir werden in unserem vierten und letzten Punkt noch genau auf diese Frage zu sprechen kommen. In Vers 4 hatten wir gelesen, dass der Geist den anwesenden Männern und Frauen die Fähigkeit gab, in fremden Sprachen zu sprechen. Also dort steht, jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und was auf den ersten Moment vielleicht ein bisschen willkürlich klingt oder unbestimmt, ist auf gar keinen Fall willkürlich. Wenn wir hier lesen, dass jeder so sprach, wie der Geist es ihm eingab, bezieht sich das auf die Sprache, aber nicht auf den Inhalt. Der Inhalt dessen, was die Männer und Frauen von sich gaben, war klar definiert. Es wird zwar nicht genauer wiedergegeben, was sie sagten, aber in Vers 11 lesen wir, wie die Menge bezeugt, wie hören wir sie denn von den großen Taten Gottes reden? Das war, worüber die Männer und Frauen redeten. Sie verkündigten die großen Taten Gottes. Was lernen wir daraus? Punkt 1, wir lernen daraus, dass der Geist Gottes das Volk Gottes mit Gaben ausstattet. Aber das ist nicht alles. Was machten die Männer und Frauen mit der Fähigkeit, fremde Sprachen sprechen zu können? Sie verkündigten die großen Taten Gottes. Der Geist Gottes gibt Gaben nicht um ihrer selbst willen. Gaben sind niemals ein Selbstzweck. Gott gibt uns Gaben zu einem primären Ziel, seine Verherrlichung. Ja, der Geist gab den Männern und Frauen nicht die Gabe um des Wunders willen oder um der Gabe willen. Natürlich, die Menschen bestaunten, dass sie plötzlich so viele Sprachen hörten, aber ihnen fiel auch auf, worüber da geredet wurde. Denn alle redeten über dasselbe. Die Größe Gottes. Hier stand nicht einfach eine Gruppe von 120 Fremdsprachenkorrespondenten, die ihre Abschlussprüfung abzulegen hatten und alle staunten darüber, Mensch, wie toll die doch reden können. Nein, hier standen 120 Männer und Frauen, die voller Freude in allen Sprachen aus allen Teilen der Welt über die Größe Gottes staunten und redeten und Gott lobten. Natürlich, Gaben sind zur Erbauung der Gemeinde. Aber wir müssen immer wieder neu verstehen, dass Gott, deswegen habe ich den Punkt so genannt, dass Gott in erster Linie für Gott ist. Gott ist für Gott. Das heißt, dass Gottes erstes Ziel in allem, was er tut, ist die Verherrlichung seines Namens. Auch und gerade, wenn er Gaben verteilt. Jesus selbst hatte den Geist so angekündigt, in Johannes 16, Vers 14, sagte er über den Geist, er wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er nehmen und euch verkündigen. Und genau das erfüllt sich in unserem Text. Der Geist führt die Menschen dahin, dass sie die großen Taten Gottes verkündigen in seinem Sohn. Er führt sie dahin, dass ihnen die Augen geöffnet werden für die Größe und die Herrlichkeit Jesu. Gott ist für Gott. Er gibt Gaben, damit wir ihn verherrlichen und seinen Namen groß machen vor den Menschen. Wenn ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, wird er dahin geführt, dass er das Evangelium weitersagt, dass er über Jesus staunt vor anderen, dass er Jesus lobt vor anderen. Er wird zu einem Werkzeug in Gottes Hand, das Gott gebraucht, um sich zu verherrlichen und uns zu einer noch größeren Freude zu führen. Das lehrt uns Pfingsten, dass der Geist uns ausrüstet, damit wir mit allem, was wir sind, Christus verherrlichen. Ich will, dass wir zum Abschluss noch eine letzte Sache uns vor Augen führen, die der Text deutlich macht. Der letzte Punkt. Pfingsten lehrt uns, dass Gott ein Volk aus allen Nationen sammelt. Eines der großen Geheimnisse, von denen Paulus in seinen Briefen später schreiben würde, war, dass in der Gemeinde Jesu nicht nur Juden, nicht nur Heiden, sondern Juden und Heiden gemeinsam Gottes Volk darstellen. Gemeinsam Gott loben und bekennen. Im Alten Testament finden wir auch einige Stellen, die darauf hinweisen, dass auch außerhalb des Volkes Israel Menschen gläubig wurden. Aber es ist doch sehr begrenzt, sehr versteckt. Aber wir finden im Alten Testament eine Menge an Verheißungen, die darauf hindeuten, dass Gott nicht nur ein Gott der Juden sein will, sondern der Gott von Menschen aus allen Völkern und Stämmen. Und so eine Verheißung haben wir heute im Gottesdienst schon gehört, aus dem Propheten Joel, die sogar über das Ereignis an Pfingsten spricht. Und Pfingsten wird durch den Propheten Joel zum Startpunkt von etwas ganz Neuem gemacht. Denn Gott selbst setzt an Pfingsten eine Art Startpunkt für die Sammlung seines Volkes. Eines Volkes, das nicht nur aus Juden, sondern aus allen Teilen der Erde besteht. Und Gott setzt diesen Startpunkt, indem er durch die Vielfalt der Sprachen deutlich macht, dass das Evangelium seines Sohnes die Botschaft ist, die Menschen retten kann, egal welche Sprache sie sprechen, egal woher sie kommen. Calvin kommentiert diese Stelle in etwa so: Gerade die Vielfalt der Sprachen war ja ein Hindernis für die Verbreitung des Evangeliums. Aber Gott erfand einen Weg, um den Durchbruch für das Evangelium zu schaffen, indem er Männern und Frauen die verschiedenen Sprachen gab, damit sie die Botschaft an alle in Jerusalem weitergeben konnten. Es ist Gottes wunderbarer Vorsehung zu verdanken, dass gerade zu diesem Zeitpunkt so viele Juden aus völlig verschiedenen Teilen der Erde in Jerusalem waren. Sie konnten wiederum das Evangelium, das sie gehört hatten, in ihrer Sprache mitnehmen in ihre Heimat. Gott setzte den Fluch der Verwirrung, der seit dem Turmbau zu Babel stattgefunden hatte oder herrschte, außer Kraft, als er den Männern und Frauen die Fähigkeit gab, diese verschiedenen Sprachen zu sprechen. Aber wisst ihr, was mich verwundert hat? Das hatte ich vorhin schon einmal erwähnt. Warum macht Gott das? Warum lässt er sie in den verschiedenen Sprachen sprechen? Warum steht nicht einfach sofort einer auf und redet in Aramäisch? Ich glaube, dass uns das etwas sehr Wunderbares über die Kirche sagt. Die Kirche Jesu, die Kirche Christi, ist nicht die Beseitigung aller Unterschiede, sondern sie ist die Einheit in Liebe, trotz aller Unterschiede. Kulturen, Sprachen, Charaktere, Vorlieben. Das alles trennt. Aber in der Kirche Christi, dort wo Menschen sich treffen, weil sie eines gemeinsam haben, nämlich Jesus, dort kommt es zur Einheit in Liebe, trotz aller Unterschiede. Gott wollte sein Volk aus allen Nationen sammeln und ließ sich davon nicht aufhalten. Er demonstrierte sogar, dass die Trennung zwischen Menschen durch Kultur und Sprachen keine Trennung für ihn sind, keine Barriere darstellen, weil es eine zentrale Botschaft gibt, einen Herrn. der in allen Sprachen verkündigt werden soll. Und es ist dieses Volk, welches in der Offenbarung, Kapitel 7, vor dem Thron steht und vor dem Lamm, genannt die 144.000, gekleidet mit weißen Gewändern und mit Palmen in ihren Händen, und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Das, worauf wir in der Offenbarung blicken, ist noch nie so deutlich zum Vorschein getreten wie an diesem Tag in Jerusalem. Seit diesem Tag sammelt Gott sein Volk aus allen Nationen. Geschwister, ich glaube, dass gerade dieser erste Teil des Pfingstereignisses uns sehr viel über Gott selbst sagen kann. Denn Pfingsten ist die Offenbarung Gottes. Hier offenbart er sich als der, der wirklich treu ist und sein Volk nicht allein lässt, der sich entscheidet, bei uns zu sein, weil sein Sohn für uns gestorben ist. Hier offenbart er sich als der absolut freie und souveräne Gott, dessen Volk vollkommen abhängig ist. Hier offenbart er sich als der einzig wahre Gott, der alles zur Verherrlichung seines Namens tut und der uns, wenn er uns Gaben gibt, uns an dieser Verherrlichung, an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen will. Und hier offenbart er sich als der gnädige Gott, der angefangen hat, ein Volk aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen zu sammeln. Diejenigen zu sammeln, die sein Sohn durch sein Blut erkauft hat. Und ich hoffe sehr, dass uns dieses Pfingstereignis heute vielleicht mehr als zuvor zum Staunen bringt über unseren wunderbaren Gott. Amen.